ARD.
Bevor ihr den Podcast hört, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und weiteren Folgen Depressionen und Suizid thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
Ich bin da reingekommen und das ist natürlich erstmal total krass. Das ist ja wirklich wie so ein bisschen so eine Art von Gefängnis. Das ist erstmal so, deine Freiheit lässt du auch hinter dir, wenn du da reingehst vom Gefühl her. Weil ja, die ganzen Türen, die kriegt man ja nicht einfach so auf.
Wenn es darum geht, sofort eine Behandlung zu bekommen, was ja eigentlich notwendig ist, dann gibt es keinen Therapieplatz für alle, sondern die therapeutischen Praxen im Kinder- und Jugendlichenbereich haben oft lange Wartezeiten.
Wir erleben das auch ganz oft, dass dann so nach ein, zwei Tagen die Behandlung auch wieder abgebrochen wird, weil die Sorgen und Ängste einfach zu groß sind, die es kaum schaffen, aus ihrem eigenen Patientenzimmer rauszukommen.
Antonias Weg.
Du, das war einfach Angst. Das war wirklich Angst um das Kind. Das Kind da hinter der Tür etwas mit sich macht, das nicht reversibel ist.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 2. In der Klinik.
Wir laufen jetzt zum Universitätsklinikum, zum Karl Gustav Carus.
Welches Stadtteil ist das? Ich kenne mich ja in Dresden überhaupt nicht aus.
Das weiß ich nicht. Aber es ist relativ nah an der Elbe, so ein bisschen zwischen Elbe und dem Waldpark gefangen.
Fast 4 Jahre lang, seit 2021, erzählt Antonia mir aus ihrem Leben. Auch wie sie ihre Depression aushält. Oder eben nicht. Und wie alles anfing. Dabei spazieren wir durch Dresden. Antonia und ihre Eltern heißen in Wirklichkeit anders. Heute sind wir auf dem Gelände des Klinikums Karl Gustav Carus in Dresden unterwegs. Hier war Antonia etwa 3 Monate lang in der Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Von dort wurde sie in die Akutaufnahme der geschlossenen Abteilung eingewiesen. Da war sie 14, fast 15. Antonias Albtraum. Und jetzt stehen wir direkt vor der Tagesklinik.
Na, ich glaube, vor allem beim ersten Mal, an das ich mich ja am besten noch erinnern kann, halt auch irgendwie so dieser Moment, der auch total von Stress durchdrängt war, jetzt halt hier lang zu laufen mit meinen Eltern und dann irgendwie noch Betreuern und jetzt reinzugehen und irgendwie Leuten zu erklären, warum ich halt für diese Station kandidiere, warum ich ein Akutfall bin. Und ich glaube, dass die Situation einfach so absurd und stressig war, dass ich gar nicht so richtig auf mein Umfeld geachtet habe, sondern einfach total in meinem Kopf war in dem Moment.
Und dann bist du von hier aus dann in die geschlossene. 200 Meter hast du gesagt.
Ja, vielleicht ein paar hundert mehr.
Die laufen wir jetzt zusammen.
Die laufen wir jetzt zusammen.
Wir gehen einmal an die Klingel ran. Ja.
Ich war auf der S3. Da steht auch Akutaufnahme in Großbuchstaben darunter aufgedruckt. Und dort war ich.
Weckt es irgendwelche Erinnerungen, wenn du da stehst?
Das ist ein bisschen komisch, aber hauptsächlich ist es wirklich ein, ja gut, da war ich mal. Weil ich das ja mittlerweile total von mir abgekapselt habe. Und es war manchmal halt einfach ein super unangenehmes Gefühl, dass ich ja irgendwie hier für ein paar Monate war und das Teil meines Lebens war. Und das war ein total bedrückendes Gefühl irgendwie.
Antonia schaut sich um, sucht nach Erinnerungen. Sie wirkt ruhig, konzentriert, nachdenklich. Aber auch froh, dass sie das alles hinter sich gelassen hat. Zumindest erst einmal. Mit 14, 15 war alles so nah. Traurig, unausweichlich, verzweifelt.
Und manchmal war so ein Fenster geöffnet und dann habe ich rausgeguckt, weil es gab auch einen Ruheraum, wo auch noch so Bravo-Magazine drin waren. Also ich habe das Gefühl, die haben wirklich den ganzen Bravo-Magazin-Bestand aufgekauft der letzten 30 Jahre. Nur für dieses Haus habe ich alles durchgeschmökert. In der Zeit, in der ich eigentlich, ja, weiß ich nicht, vielleicht hätte Therapie bekommen sollen.
Nach dem Spaziergang frage ich sie, warum sie überhaupt von der Tagesklinik in die Akutaufnahme eingewiesen worden ist.
So irgendwie 2-3 Wochen vor meinem Termin für die Schulrückintegration hatte ich den Nachmittag ein Gespräch mit meiner betreuenden Therapeutin, der ich halt eben gesagt habe, dass ich mir dann eine neue Todeszahl praktisch ausgesucht habe, die mich dann so ein bisschen dazu gedrängt hat, ich müsste ihr jetzt unbedingt sagen, welches Datum. Das wollte ich halt nicht, habe mich geweigert. Und dann musste ich dort warten, während alle gegangen sind. Und meine Mutter und mein Vater kamen dann, wurden geladen. So, entweder du sagst uns jetzt die Todeszahl oder du sagst uns die nicht und musst jetzt in die geschlossene so. Dann habe ich die gesagt. Musste dann trotzdem in die geschlossene. Also.
Hattest du da Angst? War das ein Druckmittel für dich oder war das auch eine Entlastung in dem Moment?
Es war eine Drucksituation, eine Druckidee für mich. Aber ich glaube, das war das, was die Situation daraus gemacht hat, weil irgendwie dort so sitzen und die Leute sagen zu hören, du musst uns das jetzt sagen und meine Eltern sind noch daneben und meine Mutter ist natürlich total fertig, weil so ihrem Kind geht es ja immer noch schlecht und das war ganz schrecklich und dann wurde ich halt rüber begleitet in die geschlossene.
In seinem Inneren war es dann finster kalt und durch die Wolke drang die Sonne nur sehr selten zu ihm herein. An anderen Tagen glüht es vor Wut, wurde zum Drachen und spuckte Feuer. Manchmal fühlte sich Dornröschen wie ein Blatt im Wind oder wie in einem Orkan.
Antonias Welt bricht zusammen. Sie fühlt sich ausgeliefert, hoffnungslos, allein.
Ich stand auch manchmal so richtig gruselig und creepy eigentlich, wie in so einem Horrorfilm, stand ich so am Fenster, weil wir hatten zwei Fenster bei uns in unserem Zimmer und das eine führte halt also so blicktechnisch praktisch so auf den Parkplatz vom Krankenhaus und dort habe ich dann eben die Leute kommen und gehen sehen und wir haben einen Nachbar, der eben dort auch arbeitet in der Technik und der kam dort auch und dann habe ich so dran geklopft wie wild, weil ich wollte, dass er mich sieht. Aber solche Klinikfenster sind ganz besonders stabil. Also ich habe mich da mit dem Pfleger tatsächlich dran gehangen und das geht nicht weiter auf als angeklappt minimal, damit halt niemand rauskommt so. Und das ist halt irgendwie komplett schalldicht und gefühlt unzerstörbar. Diese Fenster waren einfach schon sehr extrem.
Und der Pfleger hat das mit dir gemacht, um dir zu sagen, in welchem Zustand das Fenster ist.
Ja, es gab auch ein paar freundliche Pfleger auf jeden Fall. Und der hat halt einfach mir das vorgeführt. Und er war wirklich kein Leichtgewicht, dass dieses Fenster wirklich sehr viel aushält. Ich glaube, das hat er sogar am Morgen gemacht, als er uns aufgeweckt hat oder so. Man muss sich das auch vorstellen, in der Nacht wird man natürlich auch durch die Kamera beobachtet. Und es kommt immer ein Pfleger rein, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist.
Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag. Antonia verliert jegliche Intimität, auch nachts.
Ja, also macht die Tür auf und guckt bei allen. Und das ist natürlich auch schon wieder eine Umstellung in dem gesamten Schlafrhythmus, weil man total unruhig schläft.
Und die Kamera? Die ist irgendwie in der Mitte des Raumes und
Nein.
geht.
Also die war praktisch so über der Tür. Man muss sich das so vorstellen, die Tür war so relativ gegenüber von mir. Das Zimmer war so 15, 16, 17 Quadratmeter groß und die Kamera erfasste halt den Raum in ihrem Grundsatz. Ich glaube, man konnte meinen Kopf nicht sehen, deswegen habe ich immer so geschlafen, weil es gab halt so drei Schränke eben für jeden von uns, wo wir halt unsere Sachen reinstapeln konnten, unsere Kleidung. Und man konnte meinen Kopf halt nicht sehen, sondern dass ich irgendwie noch so mein kleines Stückchen Privatsphäre habe, das mir irgendwie noch bleibt. Naja, ich glaube, man muss sich einfach vor Augen halten, dass die Leute, die dort waren, einfach so krasse Pläne oder Suizidgedanken hatten teilweise, dass man denen halt einfach auch nicht diese Privatsphäre geben konnte, weil eben nicht klar gewesen wäre, was sie damit gemacht hätten.
Dass auch sie in dieser geschlossenen Abteilung vor sich selbst geschützt werden soll, irritiert Antonia.
Ich wurde nach den ersten zwei Wochen, weil mir von meiner Psychiaterin eben gesagt wurde, dass es eben nicht funktioniert, weil ich eben Probleme habe, mich mitzuteilen und dass ich jetzt in das antisuizidale Setting Plus, also das ASS Plus praktisch gesteckt werde. Das war so das höchste Setting, was es dort gab. Also ich durfte nicht mehr mein Zimmer verlassen außerhalb der Essenszeiten. Und wenn ich halt eben die Sanitäranlagen benutzen sollte, also aufs Klo gehen oder duschen. Und eben einmal am Abend mit meinen Eltern telefonieren, 10 Minuten. Ich durfte auch nicht wie eben sonst immer die Woche 2-mal meine Eltern eben in diesem Besuchsraum besuchen. Das wurde mir praktisch auch verwehrt. Und ich habe so viel eingebüßt und dann aber noch irgendwie das letzte Fünkchen Freiheit in meinem Gefühl, jedenfalls in dem Moment, zu verlieren, das hat mich so fertig gemacht und ich wollte das nicht. Und ich habe diese Psychiaterin so angefleht, dass sie das halt nicht macht.
Antonia ist angespannt, als sie von ihrem Aufenthalt in der Klinik erzählt, aber sehr konzentriert. Zwischendurch fließen Tränen.
Diese Psychiaterin war irgendwie für mich aber auch ganz schwer zu ertragen damals, weil sie so extrem ruhig war, egal was sie getan hat. Also sie war schon fast emotionslos, habe ich das so im Gefühl gehabt. Also so egal, was ich getan habe, ich habe eigentlich in den Gesprächen habe ich immer geweint ab einem gewissen Punkt. Und das war einfach so schwer zu ertragen. Allein ich hatte eben auch nur so 1 oder 2-mal die Woche ein Gespräch bei der Therapeutin, aber dass sich jemand mir gegenübersetzt und einfach irgendwie komplett emotionslos die Sachen aufzählt, die mir so extrem viel Gedanken machen zum Beispiel und die mich triggern, die total hypersensibilisiert sind mir und meinem Geist, das habe ich nicht gut verarbeiten können. Ich habe mich irgendwie schwach gefühlt gegenüber dem, was sie mir gesagt hat, weil sie mir so Fakten auf den Tisch gelegt hat über mich.
Hattest du den Eindruck manchmal dennoch, dass sie manchmal richtig lag? Oder hattest du das Gefühl, die versteht mich einfach schlicht nicht?
Ich fand sie nie blöd. Ich glaube, ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst und extrem Respekt vor ihr. Vielleicht aber auch, weil unser Verhältnis so ungleich war. Weil sie, das klingt doof, aber sie hatte die Macht, solche Dinge zu entscheiden über mein Leben, die mir dann ja genommen war, so in dem Moment. Und natürlich hatte sie recht, aber das wollte ja mein krankes Ich nicht sehen, konnte das wahrscheinlich auch nicht.
In der Klinik trifft sie andere Kinder und Jugendliche. Hilft das eigentlich, wenn man weiß, dass die anderen auch unter Depressionen leiden?
Es waren viele Leute wegen ähnlichen Dingen wie ich dort. Also mit zum Beispiel auch offensichtlichen Problemen, sag ich mal, wie zum Beispiel selbstverletzendem Verhalten, das man nicht mehr verstecken kann, weil es im ganzen Körper ist. Da habe ich mich natürlich immer so ein bisschen zu normal gefühlt. Deswegen habe ich mich ja in der Tagesklinik auch dann irgendwie selbstverletzt, vielleicht auch ein bisschen sogar, um dazu zu gehören.
Sie lässt sich auf andere Jugendliche ein, versucht das Beste aus ihrer Situation zu machen.
Ich habe mich mit vielen gut verstanden. Ich habe zwischen den Patienten auf diesen Stationen soll man sich ja eigentlich nicht berühren und auch keine persönlichen Kontakte aufbauen, weil das einem halt abgeraten wird, dass man sich eben selbst auch runterzieht, dass es toxisch sein kann, wenn der eine zum Beispiel rauskommt und der andere ist dann halt noch auf der Station und das kann halt auch triggernd wirken. Aber ich habe den Leuten immer, weil ich damals eine kleine Obsession so für Haarfrisuren hatte und ich habe total gern geflochten. Ich dachte auch, Friseur wäre irgendwie ein cooler Beruf. Dann habe ich denen halt immer die Haare geflochten und irgendwelche Flechtfrisuren gemacht. Und das haben die Pfleger aber auch betrachtet und das haben die aber auch immer geschehen lassen. Also haben wir uns einen Stuhl auf den Gang gestellt und dann habe ich meinen Freunden oder halt den Leuten, die eben dort auch, wie ich Patienten waren, die Haare geflochten. Und das war vielleicht auch was, was mich beruhigt hat. Das hat uns so ein bisschen verbunden und auch so ein bisschen eine kleine Normalität gegeben irgendwo.
Wenn wir lange miteinander reden, brauchen wir zwischendurch eine Pause. Also Luft holen. Dresden anschauen. Im Sommer 2021, mitten in der Corona-Pandemie.
Wir gehen jetzt in die Stadt, in die Altstadt aber, fahren da jetzt mit der Bahn hin und dann trinken wir da einen Bubble Tea. Und meine Freunde und ich, wir haben eine kleine Obsession entwickelt dazu, das zu trinken und haben angefangen, das auch größtenteils zu Hause immer selbst zu machen. Das war also auch immer so ein bisschen so meditativ. Oh, reden und laufen zusammen ist super anstrengend.
Ja.
Wir müssen darüber.
Ja.
Oh, ja. So meinen Atem ein bisschen
genau
auf die Reihe bekommen. Dann können wir jetzt gucken, mit welcher Bahn wir fahren. Weil hier fahren halt wirklich nur zwei Bahnen. Aber die, oh, guck, in einer Minute würde ich meine Maske.
Dann ziehe ich jetzt meine Maske auch an. Also, du, vielleicht machst du erst, dann müsstest du das Gerät halten, damit ich die Maske anziehe.
Okay, warte.
Genau.
Die Traurigkeit hatte 1000 Arme, die es alle umschlangen. Es gab drinnen und draußen.
Antonia ist eine von vielen Jugendlichen mit Depressionen. Was denken eigentlich diejenigen, die sie behandeln? Im Juli 2024 fahre ich nach Hamburg. Dort treffe ich mich mit Heike Peper, der Vorsitzenden der Hamburger Psychotherapeutenkammer, und Michele Buss, dem leitenden Psychotherapeuten der Jugendstation im Universitätsklinikum Eppendorf. Mich interessiert, wie viele Kinder und Jugendliche sind zum Beispiel in Hamburg an einer Depression erkrankt?
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es muss uns allen klar sein, dass es ein hohes Dunkelfeld gibt. Dass viele gar nicht entweder diese Diagnose bekommen, wenn sie um Hilfe suchen, oder eben gar keine Hilfe suchen, sondern versuchen, alleine klarzukommen. Insofern glaube ich, kann man nicht wirklich sagen, wie viele Kinder und Jugendliche an depressiven Erkrankungen leiden hier in Hamburg. Aber man kann sagen, dass es Prävalenzzahlen gibt, die über alle Altersgruppen erhoben worden sind und die alle eben auch quasi stabil sind, dass man nämlich doch im Laufe eines Lebens, ich glaube, einem Drittel der Bevölkerung an einer seelischen Erkrankung erkranken könnte.
Vielleicht nochmal zur Vorkommenshäufigkeit von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Da ist es so, dass man je nach Erhebung davon ausgeht, dass 5-10% aller Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren an einer Depression erkranken.
Auch gerade weil Antonia keine Ausnahme ist, will ich mehr über Depressionen erfahren und über die Möglichkeiten ihrer Behandlung. Scham und Stigmatisierung würden eine große Rolle spielen, warum Kinder und Jugendliche sich schwer tun, Hilfe zu suchen, sagen die ExpertInnen. Wenn sie es dann aber schaffen, sich Hilfe zu suchen, gibt es denn genügend Therapieplätze?
Nein, wenn es darum geht, sofort eine Behandlung zu bekommen, was ja eigentlich notwendig ist, dann gibt es keinen Therapieplatz für alle, sondern die therapeutischen Praxen im Kinder- und Jugendlichenbereich haben oft lange Wartezeiten. Wir haben diese Wartezeiten abgefragt im Nachgang zur Corona-Pandemie. Das war uns nochmal wichtig zu hören, wie sieht es da aus in den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutischen Praxen. Da haben wir im Frühjahr 2022 und im Herbst 2023 mal gefragt, wie die Situation dort ist, und wir mussten feststellen, dass sich die Wartezeiten, die sowieso schon lang waren, noch mal verdoppelt haben. Also vor der Pandemie waren sie schon bei 17, 18 Wochen und nach der Pandemie waren sie bei über 30 Wochen.
Für mich jetzt als jemanden, der im stationär psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich tätig ist, da ist es aktuell so, dass es auch lange Wartezeiten gibt, um einen stationären Platz zu bekommen für die Behandlung einer, ja, zum Beispiel depressiven, schwerdepressiven Episode. Und aktuell, ja, wartet man bei uns in der Klinik so zwischen 2-6 Monaten ungefähr, bis so eine planbare Behandlung losgehen kann. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied zu so einer akutstationären Behandlung, wo es dann vielleicht darum geht, dass im Rahmen einer depressiven Erkrankung eine suizidale Krise auftritt und dann auch akutstationär sofort eine Aufnahme stattfinden kann.
Antonia hatte Glück. Sie fand relativ schnell einen Psychiater. Aber was machen Kinder und Jugendliche, die Soforthilfe brauchen und die therapeutischen Praxen lange Wartezeiten haben?
Wir haben die Möglichkeit, psychotherapeutische Sprechstunden mal anzubieten, wo man überhaupt erstmal abklären kann, ist es eine seelische Erkrankung, welche Art von Erkrankung ist es, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch zur Überbrückung, also zum Beispiel zu schauen, gibt es Form von Selbsthilfegruppen, gibt es Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Aber es ist immer wieder eine große Not, auch von den Kolleginnen und Kollegen aus, dass die da sitzen und sagen, ich kann eigentlich keine Hilfe anbieten. Und dann versucht man sozusagen über so einen gewissen Zeitraum die Menschen immer mal wieder zu sehen, bis man dann eben einen Therapieplatz frei hat.
Schwieriger noch als in einer Stadt wie Hamburg ist die Lage auf dem Land. Ich habe in den vergangenen Jahren einige Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene getroffen, die unter psychischen Krankheiten leiden. Auch auf dem Land. Dort berichten sie mir, sei es besonders schwierig, sich so eine Erkrankung einzugestehen. Es gibt keine Anonymität wie in der Stadt. Sich da um Hilfe zu kümmern, ist für die meisten eine sehr, sehr große Herausforderung. Michele Buss vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg findet, dass viel mehr im Vorfeld geschehen muss. Egal, ob man in einer Stadt oder auf dem Land lebt, bevor Kinder und Jugendliche auf stationäre Hilfe angewiesen sind.
Weil es gibt in der Kinder- und Jugendpsychotherapie und Psychiatrie eine große Notwendigkeit der Vernetzung, weil einfach sehr viele verschiedene Akteure in der Therapie beteiligt sind. Zum Beispiel bei uns ist es so, dass eigentlich 70% derjenigen, die eine stationäre Behandlungsindikation haben, der Jugendlichen auch Jugendhilfemaßnahmen benötigen, weil einfach die familiären Systeme sehr konflikthaft sind oder angespannt sind oder es viele intrafamiliäre Probleme gibt. Dann gibt es aber eben auch nicht nur die Maßnahmen der Jugendhilfe, sondern es gibt auch den schulischen Aspekt, dass es eben die Schulpflicht gibt und dass oftmals, wenn Kinder und Jugendliche zu uns in stationärer Behandlung kommen, einen von mehrmonatigen bis mehrjährigen Schulabsentismus gibt.
Also Kinder nicht zur Schule gehen. Deshalb braucht es eine stärkere Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und den Schulen.
Das heißt, man hat schon mal zwei große Akteure, mit denen man sich vernetzen muss, damit eine Behandlung gut klappen kann.
Andererseits herrscht Fachkräftemangel. Auch in der Jugendhilfe, in den Schulen, in Kliniken ebenso. Gibt es denn genug Psychotherapeuten, Ärztinnen sowie pflegerische Fachkräfte im Universitätsklinikum Eppendorf?
Man merkt es mehr an pflegerischen Kolleginnen oder ärztlichen Kolleginnen, dass da ein Fachkräftemangel da ist. Psychotherapeutisch geht das eigentlich noch so. Da ist ja auch die Zahl der approbierten Psychotherapeuten über die letzten 10, 20 Jahre stetig gestiegen. Aber da wir eben auf diese Kooperation so vertrauen müssen, merkt man das schon an vielen Stellen, dass die Zeit fehlt und das Personal fehlt teilweise. Ja.
Geht es denn den Kindern und Jugendlichen in Ihrer Hamburger Klinik ähnlich wie Antonia in Dresden, die sehr große Ängste vor der Aufnahme in der Klinik hatte?
Ja, also das beobachten wir bei ganz vielen Jugendlichen, die zu uns kommen, dass sie eigentlich auch die Nacht vorher oder manchmal auch zwei Nächte vorher kaum geschlafen haben und dann schon total übernächtigt zu uns zur Aufnahme kommen. Und da geht es ganz viel darum, speziell auch bei Jugendlichen mit depressiven Erkrankungen, dass oftmals ein sehr starker sozialer Rückzug stattgefunden hat in den Monaten und Jahren vor der Aufnahme. Oftmals dauert es ja auch bis zur Anmeldung zur stationären Therapie ja eine lange Zeit, wo auch das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche schon schwer erkrankt ist.
Kinder und Jugendliche erleben in dieser Situation oft viel Druck. In der Familie und in ihrem verwandtschaftlichen Umfeld, der Schule. Vielleicht auch vom Jugendamt. Das verstärkt häufig ihren Rückzug. Sie werden menschenscheu. Und plötzlich treffen sie in der Klinik nicht nur auf das Personal, sondern auch auf viele Fremde in ihrem Alter.
Wir erleben das auch ganz oft, dass dann so nach ein, zwei Tagen die Behandlung auch wieder abgebrochen wird, weil die Sorgen und Ängste einfach zu groß sind und die es kaum schaffen, aus ihrem eigenen Patientenzimmer rauszukommen. So.
Und was heißt das? Dann geht der Jugendliche, die Jugendliche wieder nach Hause.
Genau, die geht dann wieder nach Hause, weil bei uns ist es so, dass wir eine offene, planbare, stationäre Psychotherapie und psychiatrische Behandlung anbieten. Das bedeutet aber auch, dass es komplett freiwillig ist. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, die entscheiden das selber. Aber unsere Erfahrung ist, dass wenn die Jugendlichen das nicht irgendwie ein Stück weit auch selber wollen, also eine Behandlungsmotivation von denen auch ein bisschen kommt, dass dann therapeutisch auch sehr wenig zu erreichen ist.
Antonia kritisiert grundsätzlich den Klinikalltag. Auf alles müsse man zu lange warten. Und das sei langweilig.
Es gibt so dieses Grundsatzding, einmal die Woche bekommst du die Möglichkeit auf ein Gespräch, dann hast du diese und diese Therapie und danach geht es dir wieder besser, okay? Du hast keine Möglichkeit für Individualität, so deine Krankheit ist ja nicht die gleiche wie die von einem anderen. Du hast unterschiedliche Symptome, du hast unterschiedliche Probleme. Es wurde zum Beispiel auf meine Todesdaten oder erst nach ein oder zwei Monaten wirklich eingegangen. Vorher hat man das irgendwie immer weggesteckt. Das kann einfach nicht sein, meiner Meinung nach.
Antonias Kritik kann Heike Peper, Vorsitzende der Psychotherapeutenkammer in Hamburg, nachvollziehen.
Diese Kritik ist auch total berechtigt und deshalb fordern wir auch, dass im stationären Bereich mehr Psychotherapie angeboten wird. Und wir fordern schon seit langem, dass es eben nicht wie quasi im ambulanten Bereich auch nur 50 Minuten Psychotherapie gibt, sondern wir fordern das Doppelte. Wir sagen, mindestens 100 Minuten Psychotherapie muss, wenn jemand stationär behandelt wird, auch damit eingerechnet sein. Aber das erfordert natürlich mehr Personal und das erfordert mehr Stellen für Psychotherapeutinnen.
Beratungen kosten Geld. Therapien, Fachpersonal kosten Geld. Und dann leiden durch Corona, Klimawandel und Kriege noch wesentlich mehr Kinder und Jugendliche an psychischen Erkrankungen als vor der Pandemie. Eigentlich müsste für ihre Behandlung sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Für das Gesundheitssystem eine immense Herausforderung. Immerhin, Antonia hält in der Klinik durch. Bis zum Schluss. Aber es ist ein schwerer Weg.
Manchmal fiel Dornröschen alles schwer. Als klebte Kaugummi unter seinen Fußsohlen. Dann blieb es am liebsten im Bett und verkroch sich unter der Bettdecke. Es schwamm in einem Meer aus Traurigkeit. Das Ufer schien unendlich weit weg.
Ich durfte im ASS Plus eben mein Zimmer nicht verlassen. Das war halt extrem schwer für mich, weil das, was eben der Sinn hinter diesem Programm ist, ist, dass man sich nicht mehr mit Dingen ablenken kann. Ich konnte nur noch eine begrenzte Zahl von Comics mit in mein Zimmer nehmen über den Tag. Ich glaube, ich durfte irgendwie nur noch 2 oder 3 Comics am Tag lesen. Das klingt jetzt viel, aber ich lese extrem schnell auch Comics. Und auch meine Zimmerpartner, jedenfalls die anderen beiden, die eben auch in meinem Zimmer waren, die durften dann eben am Tag sich auch nur ganz kurz in unserem Zimmer aufhalten, damit ich eben nicht abgelenkt werde und mich ablenken kann. Dann habe ich angefangen, weil ich mir dachte, dass sie das halt wollen, eine Liste zu schreiben, warum ich mich nicht mehr umbringen möchte, wofür es sich lohnen würde zu leben.
Antonia muss die Psychiaterin davon überzeugen, dass sie nicht mehr suizidgefährdet ist.
War dort 5 Tage und so am 2. oder 3. Tag habe ich dann angefangen, diese Liste zu schreiben. Die ging, glaube ich, so über 3 Seiten oder 4. Habe dann irgendwie so ganz stupide Sachen aufgeschrieben, weil mir halt langweilig war. Mein Ziel war, aus diesem Setting rauszukommen, damit ich wieder irgendwas machen kann. Weil mich das total kirre gemacht hat, dort allein zu sein immer. Und eben immer nachdenken zu müssen über die Dinge. Und ich habe dann meiner Therapeutin auch die Liste gegeben, dann beim nächsten Treffen, und das hat dann funktioniert. Ich bin dann aus dem antisuizidalen Setting plus rausgekommen.
Kannst du dich nur erinnern, was du da alles aufgeschrieben hast?
Was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass ich unbedingt einen Hund wollte. Ja, das ist witzig, weil ich habe jetzt einen Hund. Er ist Balduin, und wir haben uns den dann auch, nachdem ich entlassen wurde offiziell, haben wir uns dann eben damit beschäftigt, dass wir uns eben einen anschaffen wollen. Wir nennen den auch heute noch so, das ist mein Krisenhund, mein Seelentier. Und auf jeden Fall habe ich den auf die Liste geschrieben und eben, warum ich den gerne hätte und solche Sachen, die ich mir eben noch wünsche oder Dinge, die ich noch erleben möchte, irgendwelche Reiseziele, die mich irgendwann mal interessiert haben. Ich glaube, ich wollte mal nach Island unbedingt. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall meine Familie aufgeschrieben habe, was jetzt wahrscheinlich auch sehr nahe liegt, so meine Familie und auch vor allem meine Freunde, die mir sehr wichtig sind, so, die ich auch liebe, abgöttisch. Und die habe ich auf jeden Fall auch noch aufgeschrieben.
Die 14-Jährige weiß, dass sie der Psychiaterin etwas anbieten muss. Auch wenn sie damit ein wenig hadert.
Und dann bin ich, weil das war vor allem mein großer Wunsch, den ich auf die Liste geschrieben habe, ganz groß. Ich wollte an meinem Geburtstag, dem 10. Februar, wollte ich unbedingt wieder raus. Und das bin ich dann auch wenige Tage vor meinem Geburtstag. Wirklich, ich glaube, nur so 3 Tage vor meinem Geburtstag oder so bin ich dann entlassen worden.
Antonia ist wieder zu Hause und freut sich wie eine Schneekönigin, dort ihren Geburtstag zu feiern. Doch wie kommen Anna und Wolf, Antonias Eltern, mit der psychischen Erkrankung ihrer Tochter zurecht?
Du, das war einfach Angst. Das war wirklich Angst um das Kind. Dass das Kind da hinter der Tür etwas mit sich macht, das nicht reversibel ist, das nicht wieder zurückführt zu einem glücklichen Leben, das man sich für sein Kind natürlich wünscht. Und dass man vor dieser Krankheit nie in Zweifel gezogen hat, warum auch. Ja.
Antonias Weg. Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 2. In der Klinik. Es sprach Hans Löw. Elliot Caro las Auszüge aus dem Märchen Dornröschen fährt Achterbahn von Claudia Gliemann. Ton und Technik Philipp Neumann und Christian Alpen. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen von Antonias Weg findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Interessiert ihr euch für das Thema Depression? Schaut in der ARD Audiothek vorbei und hört rein in unseren NDR Info Podcast Raus aus der Depression. In der Sonderfolge Jung und unbeschwert geht es auch um die psychische Gesundheit junger Menschen in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimawandel.